Mein Name ist Manfred Müller. Ich bin freier, ich sag mal im wirklichen Leben, wie man so schön sagt, freier Windows-Administrator und habe seinerzeit aufgrund der Bedürfnis, dass die typische Frage aufkam, in freier Abwandlung des Spruches von Ratiofarm, gibt es denn da nicht auch was von Linux? Mal geschaut, was könnte man oder wie könnte man Windows Excellent Linux näher bringen. Habe letztes Jahr den Vortrag auf der Vorversion von FluxLux gehalten, Installation der Distribution unter Windows. Wie kann ich, wenn ich Linux testen möchte, das Ganze mit Windows verbinden? Wie kann ich das Ganze gegebenenfalls so verbinden, dass, wenn es mir nicht gefällt, ich es rückstandsfrei wieder deinstallieren kann? Das war Bestandteil des Vortrages letztes Jahr. Ich werde dieses Jahr eben kurz von der Webseite die Installationsanleitung durchgehen. Aufgrund der Funktionen, die in der neuen Version drin sind, werde ich da explizit die Installation dieses Jahr nicht vorführen. Was wir hier sehen, ist der Versuch, eine Distribution zu schaffen, die sowohl auf Netbooks als auch auf Tablet-PCs läuft. Die Schwierigkeit für mich als Entwickler war, als ich es Mitte des Jahres versucht habe, die Gratwanderung zu schaffen. Wo lege ich das Hauptaugenmerk drauf? Bedienung über die Online-Tastatur, Bedienung über physische Tastatur, Maus. Sie werden bei der ein oder anderen Sache, bei der ein oder anderen Funktion,
ist
die ich
hier Arduino? Der
schon nee, müsste ein anderer
haben. Ist zwei, was
müsste unten auf der linken Seite müsste das sein. Sie werden bei einigen Funktionen, die ich Ihnen hier zeige, sehen, das hätte man aber besser machen können. Das ist dann geschuldet. Ich muss es für beide Varianten anbieten. Ansonsten müsste ich im Prinzip das Rad zweimal erfinden und müsste eine separate Distribution nur für Tablet-PCs machen, eine separate nur für Netbooks. Und da mittlerweile wir die Entwicklung nicht mehr zu zweit, sondern ich alleine mache, ist es ganz einfach für mich alleine nicht zu schaffen. Deswegen hier eine Hybrid-Version für Netbooks und Tablets. Wobei ich auch gleich darauf eingehen werde, warum und wieso es auch für Netbook-Nutzer Sinn macht, eine virtuelle Tastatur zu nutzen. Thema Keylogger, Thema Online-Banking, Sicherheit und so weiter. Da werde ich gleich noch drauf eingehen. Dieser Anmeldungsbildschirm im Vergleich zur letzten Version ist auch oder ist eines der Programme, wo die Gratwanderung gemacht werden muss. Die automatische Anmeldung, die bei einem Tablet Sinn machen würde, wie man sie von den Android-basierten Tablets auch kennt, habe ich hier bewusst nicht gewählt, damit die Nutzer, die das Ganze auf Net oder Notebook nutzen, sich, wenn sie es denn fest installiert haben, eigene Benutzer angelegt haben, anders anmelden können, als ich es vorgegeben habe. Es wäre ansonsten technisch nicht anders möglich. Ich müsste immer den gleichen Benutzer anmelden. Hier sieht man auch, es ist kurz vor dem Blitz fertig geworden. Das heißt, so die eine oder andere Funktion, da sieht man noch, da muss der Entwickler nochmal nacharbeiten. Es ist aber eine Funktion. Kriegen wir den irgendwie ein bisschen weiter rund, damit Sie auch was sehen können.
Die Leiste ist ja, im oberen Drittel zu erkennen.
Ich versuche es auch mal, ich versuche es so. Wesentlicher Bestandteil der Anpassung für Net und Notebooks ist dieses kleine Symbol hier unten. Dahinter verbirgt sich die Online-Tastatur, die bewusst so angepasst ist, da ich ja nicht wissen kann, auf welcher Bildschirmgröße, auf welchem Netbook das Ganze läuft. Die Tastatur wird prozentual zur Bildschirmbreite, Bildschirmhöhe festgelegt. Das heißt, das Seitenverhältnis ist immer gleich und ich versuche, möglichst wenig von dem Bildschirm wegzunehmen. Angepasst ist diese Tastatur von einer anderen Linux-Distribution. Das ist die Standard-Bildschirmtastatur von Ubuntu, die ich um einige Funktionen erweitert habe. Eine der Funktionen oder ein Symbol, was Sie hier auf der Tastatur sehen werden, ist dieser kleine Pfeil. Dahinter verbirgt sich die Fragestellung, und wie kriege ich das Ganze wieder weg? Indem ich nämlich einfach nur zum Minimieren da drauf klicke und ich kann mir dann auch das Symbol hinschieben, wo ich mag. Ja, ist es denn? Auch hier wird der Entwickler noch nacharbeiten müssen. Gehen wir noch einmal zurück. Für die, die sich vorhin vielleicht gefragt haben, wir haben doch hier eigentlich alles auf Deutsch. Warum ist die Tastatur hier in der englischen Sprache drauf? Wir sind ja hier im Prinzip vor der Anmeldung des Benutzers. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie hat der Benutzer definiert. Ist das wie eines meiner treuesten Forenmitglieder, ist es ein Schwede, der eine schwedische Tastatur hat, der das Ganze auf Schwedisch laufen lässt? Ist es ein Engländer, ist es ein Franzose? Und hier ist quasi der Standard, die Standardsprache von Linux vorbelegt und die Standard-Tastaturbelegung, und die ist halt Englisch. Sobald ich mich angemeldet habe, das heißt auf einem Tablet würde ich jetzt hier die Tasten benutzen, sobald ich mich angemeldet habe, wird die Sprache auf Deutsch umgestellt. Sie sehen, sobald die Tastatur jetzt gleich auftaucht, sind auch die Umlaute wieder zu sehen. Da ich jetzt mit dem Profil des aktuellen Benutzers angemeldet bin, ist da auch, da ich für den Live-Benutzer deutsche Sprache hinterlegt habe, deutsche Tastaturbelegung drauf. Ich habe versucht, von den Symbolen her, die auf der Tastatur sind, eine Windows-Tastatur nachzubilden. Das heißt, auch was die Tastatur angeht, sollte sich jeder da zurechtfinden, wobei die Einstellung, wir werden da gleich noch drauf eingehen, sich jeder auch ändern kann. Das heißt, ich kann andere Farben, andere Belegungen definieren. Damit sind wir im Prinzip auch bei dem Thema, unter dem der Blit dieses Jahr abläuft: freie Systeme, freie Gedanken. Die Befehle, die hier in der Tastatur hinterlegt sind, sind nicht statisch, die sind auch frei und sie haben jederzeit, ich hätte jetzt fast gesagt, den freien Willen, das Ganze zu ändern, nämlich in einer Funktion, die es zurzeit nur bei FluxFlux gibt. Das ist eine Erweiterung der Ubuntu-Version. Ich habe das komplette Menü, das heißt die Standardanwendung, gleichzeitig auf die Bildschirmtastatur hinterlegt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich so etwas online nutze, ich könnte natürlich, wenn ich das Symbol hier unten rechts habe, mir mit einem Klick hier unten rechts die Tastatur einblenden, damit ich danach hier oben in dem Menü die jeweiligen Punkte auswählen kann. Einfacher ist es in meinen Augen, wenn ich doch die Tastatur schon habe, indem ich die Standardanwendungen auswählen kann. Auch hier ist die Sprache frei, das heißt, definiere ich für den Benutzer eine andere Sprache, habe ich auch hier jeweils die Übersetzung der einzelnen Programme. Eine weitere Ergänzung der ursprünglichen Funktion ist der Versuch, die Problematik, die ich, was das Thema Mausklicks und Tablets angeht, habe, umzusetzen. Insbesondere gibt es ja verschiedene Funktionen, wo ich rechten Mausklick mit einer Funktion belegt habe, Mittelklick mit einer Funktion belegt habe. Wie mache ich das mit einem Tablet, wir können das gerne unten am Stand mit dem VTab, wo genau das gleiche drauf installiert ist, testen, für diejenigen, die es live und in Farbe auf einem Tablet testen möchten. Wie mache ich das Ganze? Auch hier habe ich die Funktion erweitert. Es gibt hier den Rechtsklick. Solange ich diese Taste aktiviert habe, habe ich den Rechtsklick auf der normalen Maustastatur. Sobald ich den Linksklick nehme, habe ich den normalen Linksklick wieder aktiviert. Das gleiche mit dem Mittelklick. Das heißt, wenn ich diese Onboard-Tastatur als meine Schaltzentrale benutze, habe ich da an der zentralen Stelle alle Funktionen, die ich für die Bedienung des Rechners brauche. Was jetzt noch, nehmen wir als Diskussionsgrundlage oder als Vortragsgrundlage mal, das ist unsere Schaltzentrale. Jetzt fange ich an, Programme zu öffnen. Bei einem Tablet habe ich wahrscheinlich sehr oft E-Books, sonstige Sachen, die ich lesen möchte. Auch hier bei der Auswahl der Programmzusammenstellung hat sich einiges im Vergleich zum letzten Jahr geändert. Das heißt, die Programme, die jetzt installiert sind, sind entweder explizit auch für Tablet-Benutzung ausgewählt, insbesondere hier der E-Book-Reader, oder aber so angepasst, dass ich wahlweise, dann kommen wir gleich bei der Softwareinstallation auch noch zu, eine Netbook-Oberfläche oder Tablet-Oberfläche einschalten kann. Kommen wir zu unserer Schaltzentrale zurück. Sie werden vielleicht festgestellt haben, normalerweise startet die Tastatur mit der Oberfläche der normalen Tastatur. Uns springt hier die rote Fläche in die Augen. Sobald ich hier deaktiviere, habe ich die Standardeinstellung. Ich kann mir jede Sektion dieser Tastatur, hier gehen wir gleich noch drauf ein, jede Sektion dieser Tastatur durch einen zweiten Klick einrasten. Das heißt, wenn ich jetzt unsere Tastatur minimiere und wieder aufrufe, hat es hier nicht funktioniert. Ist es so geplant, dass das Eingerastete direkt wieder angezeigt wird. Bei der Entwicklung dieser FluxLux-Version habe ich, das mag an persönlichen Präferenzen liegen, aber ich glaube, den einen oder anderen wird das genauso betreffen, das Problem gehabt, mit meinen Fingern die Schließen, Minimieren, Maximieren Schaltfläche zu treffen. Ich habe mir dann gedacht, wenn du unten schon die Schaltzentrale mit der Onboard-Tastatur hast, dann hinterleg doch da auch die Bedienung der einzelnen Fenster. Habe dafür Grundskripte geschrieben, das heißt, die hinterlegten Skripte zum Minimieren sind Bash-Skripte, wie wir sie seinerzeit ganz am Anfang von FluxLux quasi ausschließlich eingesetzt haben. Die sind hier immer noch mein Steckenpferd und arbeiten im Hintergrund genauso wie bei den ersten FluxLux-Versionen. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel dieses Fenster maximieren will, brauche ich nicht versuchen, hier mit dem Finger die Maximieren-Leiste zu treffen und eventuell statt Maximieren auf Schließen zu klicken, sondern ich klicke einfach hier auf die Maximieren-Schaltfläche und kann das Ganze maximieren, minimieren. Habe ich mehrere Programme geöffnet, habe ich hier auch die Minimieren-Schaltfläche. Und aufgrund der Tatsache, dass die Tablet-PCs meistens sehr breite Bildschirme haben, habe ich auch, es ist jetzt leider hier oben nicht zu sehen, hier oben in der Leiste jeweils die zu öffnenden Programme. Das heißt, ich kann sie mit einfachem Klick oben in die Leiste wieder aktivieren. Analog dazu kann ich logischerweise auch ein Programm schließen. Letztlich kann ich die Schaltflächen, die oben in der Fensterleiste vorhanden sind, dadurch komplett vernachlässigen. Wenn ich mir zum Beispiel eine andere Oberfläche, eine platzsparende Oberfläche einstelle, deren Eigenschaft unter anderem ist, möglichst viel Platz in der Höhe zu bringen, hätte ich auch hier das Problem, ich würde hier auch prozentual die Schaltflächen verkleinern. Das heißt, es würde noch schwieriger, die Fenster zu bedienen. In dem Feld, Sie sehen hier die Einrastfunktion, hier funktioniert sie. Das heißt, ich weiß im Hintergrund schon, wo ich in der nächsten Woche noch nachbessern muss, bis ich die endgültige Version dann online stelle. Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass hier keine Programmnamen genannt sind, sondern letztlich Gattungsbegriffe. Bei mir, oder weil ich mir als Ziel gesetzt habe, sie möglichst frei in der Nutzung dieses Angebots, so will ich Fluxbooks mal nennen, zu lassen und ihnen ermöglichen, zu hinterlegen, welchen Browser sie benutzen wollen, welches E-Mail-Programm Sie benutzen wollen, für einige unter uns ganz wichtig, was Sie als Alternative zu LibreOffice oder OpenOffice nutzen wollen. Da werde ich gleich an dem Beispiel noch drauf eingehen. Und habe die Möglichkeit geschaffen, dass Sie grafisch auch jederzeit sich das Ganze so anpassen können, wie Sie es benötigen. Hier als Schnellhilfe nochmal aufgeführt, welche Funktionen Sie hinterlegt haben. Möchten Sie jetzt ein anderes Programm, das ist jetzt der Vorführeffekt, weil unten am Stand hat es noch funktioniert. Ich versuche es gerade mal über die Konsole aufzurufen. Wir gehen jetzt mal davon aus, ich hätte auf Bearbeiten geklickt und dieses Fenster wäre aufgegangen. Dann sehen Sie hier, die Begriffe oder die Bezeichnung der einzelnen Variablen. Das, was Sie hier sehen, ist die Hinterlegung der Schaltfläche. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als Textverarbeitungsprogramm statt OpenOffice LibreOffice öffnen möchte, brauche ich nur, wenn ich als Alternative zum Beispiel AbiWord nehme, brauche ich nur diesen Text zu ändern. Und ich habe hier mein hinterlegtes Programm. Das Ganze funktioniert unabhängig von der Onboard-Tastatur. Das heißt, welches Programm ich hinterlege, bleibt letztlich mir überlassen. Ob ich jetzt als Aufgabenplaner ein besonderes Programm nehmen möchte, ob ich einen anderen Medienplayer nehmen möchte, bleibt mir letztlich frei. Wenn ich, da ist noch, okay. Wenn ich zum Beispiel Videos, MP3s, sonstiges sehen, hören möchte, ist hier hinterlegt der VLC Medienplayer, den ich bewusst gewählt habe. Es ist zwar eine sehr große Software, den ich aber bewusst gewählt habe, um letztlich auch mir als Entwickler die Arbeit zu vereinfachen, weil er eben viele Funktionen bereits integriert hat, die wir in der letzten Fluxlux-Version alle noch nachprogrammieren mussten. Wenn ich hier zum Beispiel Clementine hinterlegen wollte oder irgendeinen anderen Medienplayer, würde ich genauso, wie wir das gerade mit der Textverarbeitung gemacht haben, dieses Bearbeitungsfenster öffnen und würde mir da mein Programm hinterlegen.
Zwischenfragen? Ja, klar.
Kann ich gleich Parameter hinten anhängen?
Parameter sind beliebig anhängbar. Das Einzige, da weiß ich noch nicht, wie ich das sicher so abfange, das Einzige, was sein kann, wenn als Parameter Variablen angehängt werden, muss ich die ja gegebenenfalls maskieren, das heißt, ich muss ja gegebenenfalls Anführungsstriche nutzen. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich meine Hauptdefinition der Variablen aufbaue, damit ich gegebenenfalls, wenn jemand als Bestandteil einer Variable ein Anführungszeichen benutzt, dieses Anführungszeichen, mit dem er seinen Parameter startet, als Ende meiner Variablen gesehen wird. Das heißt, da muss ich dann noch sehen, dass ich da gegebenenfalls Vorgaben mache. Wenn das so implementiert wird, wird auch genau beschrieben, wie sie es dann machen können. Prinzipiell kann ich aber jede Variable anhängen oder jeden Parameter anhängen, den ich mag. Wir sind, und insofern spielt mir der Einwurf oder spielt mir die Frage gut in die Karten. Bisher, die Fluxflux vielleicht vom letzten Jahr kennen, bisher hatten wir Openbox als Oberfläche. Aufgrund der Tatsache, dass viele der Sachen, die wir über Bash-Skripte geschrieben haben, mittlerweile entweder zu langsam oder aber vom Pflegeaufwand her zu aufwendig waren, habe ich mich dazu entschlossen, hier für den Blit zu versuchen, XFCE als Oberfläche zu nehmen und habe aber auch da viele der Sachen, die wir seinerzeit zum Aufbohren von OpenVox genutzt haben, hier zu integrieren. Bei einer Funktion, wobei das ein Steckenpferd von mir ist, es kann sein, dass es von Ihnen kaum jemand benötigt. Anpassungen sind viele kleine Sachen im Hintergrund. Es ist bei XFCE per se nicht möglich, eine Anwendung als Root auszuführen. Es ist per se nicht möglich, bestimmte Parameter anzugeben. Und hier habe ich die Komponente der letztjährigen Fluxlux-Version übernommen und habe den Befehlsaufruf von XFCE durch die Fluxlux-Komponente ersetzt. Eine weitere Funktion ist, da sind wir hier beim Dateimanager. Meines Wissens gibt es außer Xubuntu, das heißt der XFCE-Variante von Ubuntu, keine andere Distribution, die in XFCE auf rechten Mausklick eine Suche ermöglicht. Die Suche, die fest eingegeben werden kann, kann ich selbst definieren. Ich werde in der nächsten Version diese Funktion fest aufnehmen. Das heißt, ich definiere mir einen Befehl. Und das zugrunde liegende Programm ist, Anja, ich glaube, es war Mittwoch, wo ich aus Frankreich die Version bekommen habe, ist eine speziell angepasste Version für FluxFlux. Die bisherigen Suchprogramme waren mir einfach zu ressourcenfressend. Diejenigen, die stabil liefen, mussten erst das System indizieren und das spricht in meinen Augen oder steht in meinen Augen der Schnelligkeit einer Live-Version und der Schnelligkeit einer Netbook-Version entgegen. Wenn ich suchen will, will ich sofort suchen und will nicht erst das ganze System erst indizieren müssen oder gegebenenfalls beim Start im Hintergrund indizieren, um dann Sachen zu finden, wo ich vielleicht gar nicht suche. Wir sagen hier einmal, und auch hier sind wir in den Vorteil und einem der Gründe, warum ich XFCE als Oberfläche genommen habe. Die Anpassungen, die wir in der letzten FluxFlux-Version hatten, waren fest verdrahtet, in Anführungsstrichen, in Skripten und von den Benutzern nur sehr, sehr schwer anpassbar. Und wir haben hier halt erheblich mehr Möglichkeiten der Anpassung. Vergeben hier ganz normal noch ein Symbol für die Suche. Suchen wir uns ein schönes, wo haben wir, auf die Schnelligkeit. Ich nehme mal, da ich im Moment keine Suche finde, irgendein Symbol. Und sobald ich dann das nächste Mal den Dateimanager öffne, sollte hier die Suche auftauchen. Sollte ihm auch sagen, wann er das anzeigen soll. So, und sobald ich das Ganze öffne, wir sehen hier, wir befinden uns oben in dem Ordner und das war die Anpassung, die auf meine Bitte hin in dieses Programm noch zukam. Das heißt, ich kann erstmalig mit diesem Programm auch Parameter hintergeben. Das ganze Programm ist unter einem MB Dateigröße. Geht also sehr zügig und ich kann selbstverständlich, wenn ich manuell suchen will, das Ganze, sollte es zumindest, das Ganze übers Menü aufrufen. Die Standardfunktion wird allerdings im Allgemeinen sein, ich befinde mich irgendwo in meinem Dateimanager, in einem Dateibaum und werde von da aus suchen. Ein weiterer Punkt, eine weitere Anpassung an die Bedienoberfläche ist die testweise Aufnahme der Version, die Mozilla vorgesehen hat für die Tablet-PCs. Das heißt, dieses ist ein Programm, was eigentlich hauptsächlich Sinn macht auf einem Tablet-PC. Es ist ziemlich müßig, das Ganze mit der Maus zu bedienen, aber auch hier, und Sie sehen alleine aufgrund des Formates, die Schwierigkeit, die wir als Entwickler haben. Das Ganze ist für Smartphones ausgelegt, das heißt im Hochkantformat, und ein Tablet-PC wird in aller Regel im Querformat bedient werden. Und ich kann hier ganz normal bedienen. Ich würde von einer Software erwarten, dass sobald ich oben in das Adressfeld klicke, auch unten die Tastatur aufgeht, damit ich direkt bedienen kann. Als Hilfsmittel dieser Gratwanderung kommt hier unsere Tastatur wieder ins Spiel. Das heißt, hier kann ich dann jetzt ganz normal mit der Tastatur die Felder bedienen. Ich hatte am Anfang, als ich mit der Entwicklung hier angefangen habe, eine andere Tastatur getestet, die automatisch, sobald ich die in diese Funktion bot, sobald ich irgendwo in ein Feld geklickt habe, was eine Texteingabe erforderte, erschien und sich auch wieder minimiert hat, sobald ich die Funktion nicht mehr benötigte. Das Ganze war die, für diejenigen, die sie kennen, war die Florenz-Tastatur, war aber nicht so zuverlässig, als dass ich hätte sagen können, eine Lösung, die nur zu 80% funktioniert, integriere ich in meine Distribution. Deswegen die Anpassung der Onboard-Tastatur. Für diejenigen, die mit einem Tablet-PC arbeiten, habe ich hier noch eine Funktion erweitert, nämlich wenn ich E-Mails schreibe, wenn ich Briefe schreibe, wenn ich auf Nachrichten antworte, wenn ich mich in Chats bewege, müsste ich ja jedes einzelne Zeichen mit der Onboard-Tastatur eingeben. Und wie Sie unten an dem Tablet sehen können, habe ich, bevor ich das Tablet irgendwo mitnehme, ist bei mir zu Hause in einer Dockingstation stehen. Ich habe meine Maus angeschlossen, ich habe meine Tastatur angeschlossen. Das heißt, letztlich benutze ich das Tablet als ganz normalen Netbook. Kann mir hier aber für die Benutzung unterwegs Textmakros definieren oder Textbausteine definieren, die insbesondere ja, für Blogger, Chatter interessant sind. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel als Grußformel mit freundlichen Grüßen eingeben möchte, speichere ich mir das Makro und sobald ich dann diese Makrotaste auswähle, ich öffne hier mal ein beliebiges Textprogramm, das heißt, sobald ich dieses Makro auswähle, habe ich hier den Text in der Software drin. Diese Funktion ist nicht von mir. Ich habe sie nur so verfeinert, dass sie sich sinnvoll in FluxFlux integrieren lässt. Das heißt, wenn vor dem Hintergrund, dass ich ein Tablet als man muss es auch unterwegs nutzen können, sehe. Aber nicht, man muss es nur mit den Fingern und mit der Online-Tastatur bedienen. Macht es hier Sinn? Ich habe mir da zum Beispiel für Anwendungsfälle, die ich vor Ort bei Kunden habe, bestimmte Sachen hinterlegt. Ich könnte da zum Beispiel Seriennummern hinterlegen. Ich könnte da komplette Funktionen hinterlegen. Wichtig ist in dem Fall nur, ich kann sie anzeigen, muss sie dann aber bestätigen. Das heißt, es ist wirklich eine reine Textanzeige. Ich kann da zum Beispiel keine Befehle aufrufen. Es dient einzig und allein zur Eingabe des Textes. Eine weitere Software, die ich integriert habe, um auch mit Linux im echten Leben, wie man so schön sagt, zu arbeiten, ist, die wird in der Endversion noch nicht integriert sein, ist eine Version des TeamViewers für Linux. Das heißt, zu der Zeit, wo ich mit Linux arbeite, kann ich jedem Linux- oder Windows-Nutzer auch Support dienen, auch Support anbieten. Wird in der endgültigen Variante nicht fest integriert sein, weil aufgrund der Lizenzbestimmung von TeamViewer ich es als Privatmann nutzen kann, ich als Distributor es aber nicht integrieren darf. Wir kommen aber gleich dazu, wie ich es jederzeit online über die Webseite einbinden kann. Der zweite oder ein zweites Programm, wo ich versucht habe, das Thema des Blitz aufzunehmen, ist das Programm RetroShare. Das, was Sie hier sehen, oder RetroShare ist eine Software, die unter einer Oberfläche sicheres Peer-to-Peer, das heißt Verbindung Rechner zu Rechner, Dateiaustausch, Chaträume, E-Mail, BitTorrent anbietet. Das Thema Sicherheit, auch Thema Bundestrojaner, ist ja im Moment in aller Munde. Die Kommunikation hier, für diejenigen, die vielleicht Dropbox oder andere Dienste kennen, die Kommunikation hier ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das heißt, für diejenigen, die sich zum Beispiel unten haben einen PGP-Schlüssel registrieren lassen, das Ganze wird mit 2024K oder mit einem 2024K basierten PGP-Schlüssel verschlüsselt. Im Moment halte ich es nicht mit einem vertretbaren Aufwand für möglich, in diese Kommunikation einzubrechen. Insofern bin ich hier safe. Das Problem, was ich jetzt hier online habe, ist, ich müsste mir einen PGP-Schlüssel erstellen. Es funktioniert zu 99%. Wenn es jetzt gleich nicht funktioniert, liegt es an meinem betagten Samsung. Sprich, dass ganz einfach die CPU zu langsam ist oder der Speicher voll. Da dieses Programm zwar einen Schlüssel erstellen kann, aber ich aufgrund der Erfahrung, die ich aus dem wirklichen Leben habe, mir gesagt habe, wenn, dann nimmst du für eine wesentliche Funktion ein Programm, die das auch als Kernkompetenz hat, wie man so schön sagt. Sprich, wenn ich einen Schlüssel generieren will, mache ich das mit einem Programm, was Schlüssel generiert und nicht mit einem Programm, was auch Schlüssel generieren kann. Diese Funktion kann nie zuverlässig sein. Deswegen gibt es zum einen hier in der Hilfe mehrere Alternativen. Ich habe aus Einfachheitsgründen mich für Seahorse entschieden. Mit diesem Programm werden wir dann jetzt mal versuchen, dass wir hier den Schlüssel generieren. Wesentlich ist hier, das Programm ist plattformübergreifend, das heißt, das, was Sie hier sehen, wird auch 1:1 so aussehen, wenn Sie sich von der Herstellerseite die Windows-Version runterladen. Und es ist mit diesem Programm unerheblich, ob ich einen Windows-PC oder ob ich einen Linux-PC nutze. Die Kommunikation ist auch da frei, um das Blitz-Thema wieder aufzunehmen. Wenn wir also den Schlüssel generieren wollen, rufen wir uns das Programm auf. Generieren einen neuen Schlüssel. Wir hatten ja schon gesagt, wir nehmen einen PGP-Schlüssel und Sie sehen hier, das ist ein Programm, egal was ich mit dem Thema Sicherheit auf meinem Rechner erstelle, ich kann das als Schaltzentrale nutzen. RetroShare hat uns vorhin angezeigt, ich brauche einen PGP-Schlüssel, dann erstelle ich mir den. und hoffe, dass mein Rechner nicht in die Knie geht. Da dieser Schlüssel bei jeder Operation oder bei jeder sicherheitskritischen Operation benutzt wird, ist auch der doppelt abgesichert mit einem Passwort. Einwurf hier: Das einfachste und gleichzeitig sicherste Passwort oder eine Möglichkeit, ein einfaches und zugleich sicheres Passwort zu wählen, ist die letzten drei Ziffern Ihres Vornamens, die letzten drei Ziffern Ihres Nachnamens, jeweils die mittlere groß geschrieben und in die Mitte. Und diese beiden trennen Sie mit Ihrer Hausnummer, dann ist vollkommen klar, dass Sie den Schlüssel nicht vergessen können. Aber wir haben einen alphanumerischen Schlüssel, wir haben Groß- und Kleinschreibung da drin und wir haben einen sehr sicheren Schlüssel. So, bitte geh jetzt nicht in die Knie. Wir sehen, das Ganze wird etwas träger. Kommen wir im Hintergrund noch zu einer Funktion. Bitte durchhalten. Kommen wir im Hintergrund noch zu einer Funktion. Ich hatte das Thema Keylogger und Trojaner angesprochen. Der braucht dann doch sehr, sehr lange. Wie funktioniert ein Keylogger? Thema Online-Banking. Ein Keylogger fängt die physischen Anschläge der Tastatur ab. Benutze ich eine virtuelle Tastatur, ist das Einzige, was ein Keylogger, selbst wenn ich ihn auf dem System habe, selbst in einem System, wo ich keinen Antivirenschutz habe, ist das Einzige, was der Keylogger aufzeichnen kann, die Position meines Mauszeigers auf dem Bildschirm. Und sofern er nicht gleichzeitig eine Kamera einschaltet, wird er damit nicht sehr viel anfangen können. Das heißt, zur Eingabe, ich bin mutig, ich versuche es nochmal.
Ja, für den Bundestrojaner hätte es aber gereicht, ne? Weil der hat ja auch Bildschirm abfotografiert.
Das ist richtig.
Die Positionsdaten
das ist raus
und die Klickbewegungen haben wir ja trotzdem noch.
Das ist richtig.
So einen Bildschirmschnappschuss und
das haben wir auch schon abgefangen. Ich kann die Funktion hier an dem Gerät jetzt leider nicht vorführen. Ich habe mit diesem Einwand gerechnet.
Bitte.
und per se ist die Kamera in einem System, wo RetroShare drauf ist, hardwareseitig deaktiviert und ich muss sie beim Hochfahren des Rechners aktivieren. Ich kann natürlich, oder auch ich bin nicht der Überprogrammierer, der sich anmaßt und ich kann den Bundestrojaner verhindern. Je nach, und da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Je nach Fähigkeit des Programmierers, ich habe mir sagen lassen, der ein oder andere Bundestrojaner hat nicht so sauber funktioniert, kann es natürlich sein, dass sich das Ganze nicht verhindern lässt. Sie haben allerdings einen erheblich höheren Sicherheitsgrad und vielleicht ist das der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns hier verständigen können. Sie haben einen höheren Sicherheitsgrad, als wenn Sie eine physische Tastatur benutzen.
Wir gehen mal davon aus, dass der Bundestrojaner sich nicht für Online-Banking-Daten interessiert.
Ja, aber und auch das war ja der Hintergrund, warum ich seinerzeit RetroShare aufgenommen habe. Der Bundestrojaner interessiert sich aber für Kommunikation, die über bestimmte Plattformen stattfindet. Der interessiert sich für den Dateiaustausch, der über bestimmte Plattformen stattfindet. Und deswegen war ich auf der Suche nach einer Lösung, wo ich für die Guten, in Anführungsstrichen, eine Möglichkeit schaffen konnte, wo man auch gewerblich, das haben wir bereits getestet, Dateien austauschen kann, ohne dass sich jemand dazwischen schalten kann.
Der Vorteil hier ist auch, dass man, wenn man das nutzt, die virtuelle Tastatur auf dem Sicher beispielsweise immer mal woanders hinzulegen, ja auch immer eine andere Stelle auf dem Bildschirm anklicken muss, um den gleichen Buchstaben zu treffen. Das heißt, selbst die da wieder nicht beim nächsten Mal, wenn ich es nutze.
Das funktioniert es auch nicht. Ich könnte also nach jedem Zeichen die virtuelle Tastatur verschieben.
Kannst du auch, selbstverständlich.
Wolf, das ist ein Parameter, den ich eingeben müsste. Ja?
Noch kleiner wäre es ja, nach jedem Klick verschiebt es sich von selbst.
Nein, Leute, seien wir doch mal ganz ehrlich. Wenn wir die, also im Moment muss er ziemlich arbeiten.
Ich würde es aber nicht empfehlen, das standardmäßig zu machen. Ich weiß, wie meine Frau mit dem Computer umgeht, und wenn die virtuelle Tastatur die ganze Zeit weiter hüpft, dann kriege ich eine Menge Ärger zu Hause.
Nein, man kann aber eines machen. Jetzt hat er mir, ich bilde sie mir gerade mal wieder ein. Man kann aber eines machen, wenn ich mir für die Eingabe beim Online-Banking die Tastatur meinetwegen, wie meine Frau es gerade sagte, in die Mitte des Bildschirms ziehe und ich dann in den Einstellungen definiere, dass nach dem Drücken einer Taste die Tastatur wieder unten rechts verschwinde und ich sie mir wieder einblenden muss, ist es zwar ziemlich nervig, weil ich mir für jeden Klick, den ich machen will, erst die Tastatur wieder einblenden muss, aber ich bin sicher. Es kommt immer darauf an, auf welchem Niveau möchte ich mich aufhängen. Aufhängen im übertragenen Sinne. So. Beim nächsten Start, ich gehe davon aus, er ist brav gewesen, kommen wir schon an eine andere Anzeige, und hier dran merkt man auch, dass der Referent eigentlich von Hause aus ein Windows-Nutzer ist und mit Umlauten schreibt. Anhand des Üs. Ich brauche jetzt hier nur den Ort einzugeben, hat keiner gesehen hoffentlich. Den Ort einzugeben, das Passwort, was wir vorhin definiert haben, ist hinterlegt. Ich schalte es frei. Mit dem zweiten Passwort und bin in der Oberfläche von RetroShare. Ich habe ganz bewusst die deutsche Übersetzung nur ergänzt, hat sie nicht verbessert. Es ist Geschmacksfrage, ob man die Du-Form oder die Sie-Form nimmt. Ich habe durchgängig hier die Du-Form gelassen. Blenden wir es hier ein, bekomme ich hier automatisch die freigegebenen Verzeichnisse und befinde mich somit in der RetroShare-Oberfläche. Es ist im Prinzip ein komplettes Portal, wo ich chatten, Datei tauschen, E-Mails verschicken kann, Torrents suchen kann. Ich habe verschiedene Online-Foren, ich habe News-Kanäle drin. Das heißt, ich kann, wie man so schön sagt, damit eine komplette Online-Community aufbauen.
Eine eigene.
Richtig. Okay. Das heißt, wenn ich zum Beispiel anbieten würde, sich sowas zum Beispiel für eine Linux-User-Group, Thema Web of Trust, ja, wo jeder die interne Kommunikation über solch einen Schlüssel absichert.
Da müsste ich ja dann meine öffentlichen Schlüssel an die Mitbenutzer weitergeben, oder macht der das denn noch irgendwie selbstständig?
Gute Frage. Und auch diese Vorlage kann ich nur sofort verwandeln. Unbemerkt kann sich selbst, wenn jemand weiß, ich bin Mitglied dieses, bleiben wir mal bei dem Begriff, Web of Trust, unbemerkt kann sich keiner mit mir verbinden, nur wenn ich ihn explizit einlade und ihm aktiv meinen Schlüssel mitteile, kann die Gegenstelle mich quasi als Freund definieren. Wir kennen diese Funktion Freund sofort. Wir kennen diese Funktion Freund und Freundesfreunde. Es ist auch ausgeschlossen, dass wenn jemand mehrere Leute authentifiziert hat oder zertifiziert hat, dass sie sich automatisch auch zu mir verbinden können. Jeden aktiven Aufbau muss ich mindestens einmal bestätigen durch eine Einladung. Richtig, ich schicke dir meinen Schlüssel per Mail.
Sagt er mir, dass ich ihm den Schlüssel schicke oder sage ich einfach Freunde einladen, E-Mail-Adresse, pum, fertig war es oder kriege ich von dem Schlüssel noch was mit? Weil ich finde, für bestimmte Leute ist es einfach extrem schwierig, sich mit diesen ganzen Schlüsseln auseinanderzusetzen. Ne?
Nein, ich klicke den, mein Schlüssel ist ja hier in den Programmeinstellungen hinterlegt. Ja. Ich klicke den Schlüssel an, sage Freund einladen, der Schlüssel wird angehängt, ich schreibe einen E-Mail-Text und er wird weitergegeben. Das Ganze setzt natürlich eine bestimmte Disziplin voraus. Wenn ich jemanden einmal eingeladen habe und wenn er einmal zertifiziert ist, dann ist er zertifiziert. Es ist zwar nicht unmöglich, jemandem das Vertrauen zu entziehen, aber das ist letztlich in meinen Augen auch nicht Sinn und Zweck eines Web of Trust. Es ist im Ernstfall möglich, aber ich sollte schon nicht bedenkenlos Leute einladen, weil dann bräuchte ich die ganze Verschlüsselung nicht, wenn ich eh jeden einladen würde. Kommen wir noch kurz zu einer wesentlichen Funktion für Tablet-PCs, nämlich, wie bediene ich den Rest? Wie kann ich bestimmte Funktionen, die ich mit der Maustaste ansonsten durchführe, erledigen? Dafür ist in FluxFlux auch eine Gestensteuerung integriert. Das heißt, Gesten, die ich am Bildschirm ziehe, sind, hier sind von mir Befehle hinterlegt, wie ich die verschiedenen Arbeitsflächen wechsle, sehr leicht anzulegen. Wenn ich zum Beispiel eine Geste zum Schließen eines Programmes anlegen möchte, hinter diesem Win-Control befindet sich ganz einfach nur ein Bash-Script, was die Befehle mit den Standardfunktionen aufruft. So, ich sage ihm hier, Geste aufnehmen. Ziehe an einem beliebigen Bereich. Die Geste, ich habe hier mal ein Kreuz gezogen, weil das am schnellsten ist, X für und ich will dich nicht mehr, minimiere das Ganze und wenn ich jetzt ein beliebiges Programm schließen will, führe ich die Geste durch und da kann ich natürlich beliebige Sachen hinterlegen. Bleiben wir bei den, kann ich Variablen hinterlegen. Bei dieser Geschichte kann ich endlos definieren, ich kann komplette Programmabläufe definieren, ich kann Berechnungen durchführen, ich könnte zum Beispiel sagen, so mach ein Systemupdate oder. Alles, was sich irgendwie an Befehlen eingeben lässt, lässt sich somit auch hinter solchen Gesten definieren. Ich habe es mir bewusst zum Ende aufbewahrt, ein bisschen, wie man heute so schön sagt, bling bling muss dabei sein, hoffentlich funktioniert es. Das ist der Umschalter für den Arbeitsplatz. Es ist also alles denkbar. Bis soweit noch andere Fragen. Ich kann nur eines anbieten, wer für den einen oder anderen Bereich tiefergehende Fragen hat oder vielleicht das ein oder andere live und in Farbe auch auf dem Tablet-PC testen möchte. Die gleiche Version, wie ich sie hier vorgeführt habe, ist unten am Stand, wo man dann insbesondere auch feststellen kann, ist ein Tablet überhaupt was für mich und funktioniert das Ganze überhaupt? Ich kann jedem nur empfehlen, der überlegt, sich ein Tablet anzuschaffen, testen Sie die gleiche Funktion auf einem Notebook oder Netbook und auf einem Tablet und treffen erst dann die Entscheidung, ich kaufe mir ein Tablet-PC. Wer heute, oder meine ganz persönliche Meinung ist, wer heute ein aktuelles Smartphone hat, in meinen Augen ist das Samsung Galaxy im Moment nicht zu schlagen. Wer zum Beispiel dieses Smartphone hat, der braucht kein Tablet-PC. Letztlich unterscheidet sich dieses Smartphone nur von einem Tablet-PC dadurch, dass es kleiner ist. Da sind wir bei einer anderen, damit möchte ich den Vortrag im Prinzip beenden, möchte hier auch nochmal das Thema des Split aufnehmen. Auch das ist in FluxFlux integriert. Das heißt, wenn ich ein wenig entspannen möchte, kann ich auch hier, ja, dafür reicht es wahrscheinlich nicht. Moment, nee, er hat die Verbindung abgebaut, bauen wir sie eben nochmal auf. Hätte ich dich doch nicht alleine lassen sollen. Okay, das heißt, normalerweise sollte es jetzt dann funktionieren. So, versuchen wir eines. Versuchen wir eines. Ich melde mich einmal neu an. Aber wie gesagt, wir können das Ganze auch gerne unten am Stand testen. Und weitere offene Fragen beantworten. Normalerweise beim zweiten Versuch funktioniert es. Ich hatte am Anfang des Vortrags getestet, ob ich per UMTS eine Verbindung bekomme. Es kann sein, dass da die Namensauflösung deswegen nicht funktioniert. Fügen wir den nochmal hinzu. Okay. So, und auch hier. Moment. Ich hatte mir einen schönen, das heißt schön, ausgesucht. Gehen wir ganz nach unten.
Vielleicht zeigen Sie ja momentan was an.
Okay, zurzeit kein Stream. Ich kann mir aber beliebige Seiten aussuchen und kann mir auch hier eigene Listen zusammenlegen. Ich würde sagen, damit der nächste Referent sich auch vorbereiten kann, machen wir hier einen Break, gerne unten am Stand weiter. Vielen Dank.